Herr, jetzt wollen wir uns hineinbegeben in dein Wort. Wir wollen aufnehmen und aufsaugen, was du uns mitgeteilt hast, was du uns gelehrt hast, auch über diese letzte Zeit, in der wir leben. Herr, ich will dich bitten, dass du uns tief hineinnimmst, nicht in irgendwelche Gedanken und Konstrukte und Gebäude und Vorstellungen, sondern ganz tief mit hineinnimmst in dein Wort. Dein Wort allein ist mächtig, dein Wort allein gibt uns die Ausrichtung, dein Wort allein ist es, was uns korrigieren soll. Ich will dich bitten, Herr, dass du mit klarer Stimme redest. Das ist das, was wir brauchen, Herr. Das ist das, was uns oftmals fehlt, wenn wir einfach nur in unserem normalen Alltag uns bewegen und uns nicht die Zeit nehmen, auf dich zu hören. Dann läuft unser Leben in irgendeine Richtung, bis du neu hineinredest mit einer klaren Stimme und uns Ausrichtung schenkst. Lass das geschehen, Herr. Wir sind so auf dich angewiesen. Wir sind so auf dich angewiesen und ich im ganz Besonderen, Herr. Ich brauche dich. Ich habe nicht alle Weisheit, ich habe nicht alle Bücher gelesen, ich habe nicht alles studiert, ich habe nicht alles bedacht. Erbarme du dich und leite uns durch deinen Geist. Amen. Wir sind in diesem Zwischeneinschub, den ich jetzt gemacht habe, in meiner Matthäus-Reihe. Matthäus liegt mir weiterhin auf dem Herzen, das fortzusetzen, aber ich habe mich entschieden, zusammen mit, ich bin jetzt noch nicht ganz, mal schauen, der Chris und der Dietmar, ich bin mal gespannt, wie warm sie noch mit dem Thema werden oder ob sie sagen, oh, ich springe glaube doch noch von dem Zug ab. Schauen wir. Das erste Mal, als wir uns darüber jetzt unterhalten haben, das war auf dem Gemeindetag, da habe ich versucht, euch nahezubringen, zu zeigen, dass die Endzeit, wenn wir von den letzten Tagen sprechen, von dieser letzten Zeit, dass die begonnen hat, als Jesus auf diese Erde gekommen ist. Das ist das Zeugnis, eindeutige Zeugnis vom Neuen Testament, an vielen, vielen Stellen. Und diese Endzeit dauert, bis er wiederkommen wird. Wenn er wiederkommt, ist diese Endzeit natürlich vorbei. Dann bricht die Ewigkeit an. Das ist für mich das Erste, was für uns wichtig ist, nachzudenken. Wenn wir über die Endzeit reden, dann reden wir über diese ganze Zeit. Nicht nur über das letzte Jahrzehnt bis jetzt und vielleicht noch zwei, drei, weiß ich nicht. Auch nicht über jetzt so seit 1945 oder 48 oder wann auch immer. Die Endzeit läuft schon lange. Und sie ist gekennzeichnet durch zwei Dinge im Wesentlichen. Das ist Bedrängnis für die Heiligen durch Verführung und Verfolgung. Und es ist massiver Segen Gottes durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten und durch all das, was bis hier jetzt geschieht. Das Evangelium wird überall verkündigt. Und jetzt, das war so die ganz wichtigen Eckpfeiler, das Grundgerüst, was wir gebaut haben. Am letzten Sonntag haben wir uns damit beschäftigt, zu fragen, wer ist das wahre Volk Gottes? Wer ist eigentlich das Volk Gottes? Denn wir sehen sehr, sehr, sehr viele Verheißungen im Alten Testament für Israel, für ein Volk aus den Juden. Wir sehen aber, oder die Frage stellt sich für uns, ja, jetzt als Jesus gekommen ist und sie Jesus verworfen haben, hat Gott dann gesagt, okay, dann tschüss mit euch, ich brauche euch nicht. Wir haben gesehen, nein, das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Woran wissen wir das? Woran wissen wir das? Daran, dass er noch ein spezielles Endprogramm für dieses Volk vorhaben wird? Was argumentiert denn Paulus und was sagt er? Wir haben uns angeschaut, dass Gott sich einen Überrest aus dem Volk bewahrt hat. Einen Überrest. Und dieser Überrest, dem gelten die Verheißungen. Dem gelten alle Versprechungen. Dies sind das wahre Volk Gottes. Und übrigens schon von Anfang an der Bibel gewesen, bis eigentlich die ganze Zeit. 1. Korinther 10, diese Stelle haben wir letztes Mal nicht aufgeschlagen. Da sagt Paulus, sind sie nicht alle unter der Wolke gewesen? Sind sie nicht alle durchs Meer gegangen? Aber an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. Dann gibt es viele andere Stellen dazu noch. Aber wir sehen, es ist immer ein Überrest, ein Teil, den Gott sich aus seinem Volk bewahrt. Und das Wunderbare und das Herrliche ist, wisst ihr was? Dass wir als Nation dazugehören dürfen. Römer 9. Das ist, was Römer 9 uns zeigt. Viele, viele andere Stellen. Und heute möchte ich mit euch das nochmal ein Stück weit vertiefen, weil es gibt so, so viele Bibelstellen dazu. Ich habe heute wirklich, nicht heute, aber gestern, heute auch noch ein bisschen, aber gestern vor allem auch Bibelstelle nach Bibelstelle muss ich durchstreichen, ja? Weil es ist so viel, es ist so viel. Mein Skript habe ich schon gekürzt, ja, 60% nur noch von dem so ungefähr, was ich vor einem Dreivierteljahr hatte, aber ich kann keine Versprechungen machen, weil es ist wirklich sehr, sehr viel, was da drin steckt. Und ich will, dass wir bei diesem ganzen Thema zwei Extreme vermeiden. Es gibt immer zwei Extreme und ich will die vermeiden. Das eine Extrem besagt, Gott hat sein irdisches Volk Israel verworfen, er hat es auf die Seite geschoben und es spielt keine Rolle mehr. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, Israel ist Gottes eigentliches Volk und ist die Gemeinde aus Juden und aus Heiden, die ist eigentlich nur so ein Beiprodukt, ja, so ein positives Nebenprodukt. Ja, das ist das andere Extrem, wo ich sage, ah, das ist eine Ferne. Kann nicht sein. Lies doch das ganze Neue Testament, was Paulus spricht. Und die anderen Apostel. Und übrigens Jesus selbst. Was ist die Folge von diesen zwei Extremen? Die Folge vom einen Extrem, nämlich, dass wir sagen, Israel spielt keine Rolle mehr. Was hat das für eine Folge? Was hat Paulus gesagt? Dann haben die Verheißungen Gottes versagt. Dann stimmen die Versprechen Gottes nicht. Und sei es nur ein einziges. Was würde das bedeuten? Katastrophe. Katastrophe, wenn Gottes Versprechungen nicht stimmen, wenn er sich anders überlegt und sagt, ich habe zwar Versprechen gegeben, aber ich halte es nicht, weil ihr habt es halt selber verbockt. Nein, es geht nicht. Geht nicht. Alle Versprechen Gottes werden gehalten. Alle. Jedes einzelne. Ich hoffe, da sind wir auf einem Dampfer. Ich habe keinen Zweifel eigentlich. Die Folge vom anderen Extrem ist, wenn wir sagen, die Gemeinde ist so ein gutes, ein schönes Zwischenergebnis davon. Das andere Extrem ist, dass wir eine der herrlichsten Wahrheiten des Evangeliums damit angreifen und unter Beschutz setzen. Nämlich was? Dass Gott aus zwei Dingen, die eigentlich verschieden nicht sein können, eins gemacht hat. Nämlich aus Juden und aus Heiden. Das ist eine der wunderbarsten und eine der herrlichsten Wahrheiten. Und vieles im Alten und im Neuen Testament dreht sich um diese Frage auch. Insbesondere im Neuen Testament. Das will ich mit euch versuchen, heute ein bisschen aufzuarbeiten. Denn es war nicht immer so, oder? Wenn wir ins Alte Testament hineingucken, war Israel und die Heiden eins, gell? Oh, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wer war der erste Israelit, wenn wir so sagen können? Dem Ursprung nach aber ein Heide. Wer war das? Abraham. Lass uns mal hingehen. Abraham. Zur Gründung dieses Volkes Israel. Was ist das Erste, was dem Abraham mitgeteilt wird von Gott? Schau mal Genesis 12. Genesis 12. Wir werden etwas mit hineingenommen, einfach rein von dem geschichtlichen Hintergrund. Verschiedene Dinge werden uns genannt, schon in Kapitel 11 am Ende. Und Kapitel 12, Vers 1 heißt es, und der Herr sprach. Das erste Mal, dass Gott jetzt mit Abraham redet. Und was sagt er ihm? Was teilt er ihm mit? Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh hinaus, verlassen, trennen. Er hat es nicht konsequent gemacht, oder? Hat einen mitgenommen? Blinden Passagier. Scheint mit reingeschlüpft, der Lot, gell? Aber Gott ist gnädig gewesen. Das Neue Testament sagt übrigens, dass auch er ein Gerechter war. So gnädig ist Gott. Aber das Erste, was ihr... Das ist Absonderung, oder? Das ist Abtrennung. Geh hinaus. Geh irgendwo hin, wo ich dir zeigen werde. Und der Abraham versucht, flirtet immer wieder mit den Nationen, oder? Mit Ägypten, oder? Und was sagt Gott? Zurück. Hier sollst du bleiben. Was geht dazu? Philister sagt, komm wieder zurück. Also Gott sondert ihn ab, er nimmt ihn heraus und er sagt, du sollst nicht sein wie die anderen. Und er gibt ihm sogar dieses Zeichen der Beschneidung, was sogar ein äußerliches Zeichen dieser Absonderung ist. Wenn wir jetzt weiterblättern zur Geburtsstunde des ganzen Volkes Israel, das ist die Herausführung aus dem Ägypten, aus der Sklaverei. 2. Mose Kapitel 19, da lesen wir etwas davon, von der Berufung. Was hat Gott für sein Volk vorgesehen? Wie sieht das aus? Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern, ihr seht ihr, wie die Trennlinie gezogen wird, aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Das war die Berufung, abgesondert von allen Völkern zu sein, abgeschieden von ihnen allen zu sein. Eine Trennung. Also Gott macht jetzt erstmal eine Trennung. Ja? Wenn wir weiterlesen, für die, die es weiter studieren wollen, ein bisschen gebe ich einfach nur eine Stelle mit. Das ist 4. Mose 23, Vers 9. Schaut mal, was Bileam über dieses Volk sagt. Er sagt, sie leben abgesondert von allen Nationen. Ein Volk, das ist ganz anders als alle Nationen. Ja? Gerne könnt ihr es zu Hause nachlesen. Lasst uns weiterschauen. Josua 23. Und jetzt, was jetzt eigentlich mit der Geburtsstunde des Volkes Israel fängt ein Kampf an. Wie war das nämlich mit dem Volk Israel? Haben die gesagt, ja super, machen wir sofort. Die ganzen Nationen interessieren uns nichts. Moab, bleib mir vom Hals. Egal wer kommt, interessiert mich nicht. War das so? Leider nicht. Es hat sofort ein Kampf angefangen um diese Frage. Israel soll abgeschieden von den Nationen sein. Josua, so ähnlich, gell? Josua 23 heißt es, Vers 6. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Mose geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr nicht in diese Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Übrigens, was war der Grund dafür, dass Gott gesagt hat, sie müssen ausgerottet werden? Hat er gedacht, waren schon zu viele Menschen auf der Erde oder was? Das ist nicht der Grund. Das ist der Grund, weil nachher genau das passiert ist und wovor hier gewarnt wird, oder? Er sagt, jetzt ist schon so, die leben mitten unter euch und lest Josua durch, da sehen wir das. Sie haben zwar viele vertrieben, aber unter ihnen sind doch geblieben und da haben sie zur Fronarbeit verpflichtet und so weiter. Aber sie sind da. Sie sind da. Und Josua warnt sie und sagt, ihr sollt nicht in diesen Nationen aufgehen. Bleibt bei dem Gesetz, damit ihr nicht in denen aufgeht, denen die übrig geblieben sind. Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen. Ihr sollt nicht bei ihnen schwören. Ihr sollt ihnen nicht dienen, sollt sie nicht anbeten, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen. So wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Ist auch sehr freundlich geschrieben. Ihr aber, niemand hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. So achtet um eures Lebens willen darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die bei euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert, schaut mal, und ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Und sie werden euch zum Fangnetz und zur Falle, zur Geißel und eure Flanken und zu Stacheln in euren Augen und so weiter, das ganze Gericht, was dann auch kommt. Ja? Ist das eine klare Warnung? Das ist Josuas Abschiedspredigt. Somit das Letzte, was er ihnen mitgibt. Bitte, bitte, passt auf. Passt auf. Haben sie sehr gut aufgepasst? Nein, leider nicht. Leider nicht. bis dahin sogar wäre es als schlechtes Vorbild vorangegangen. Wer weiß, wer als Einzelperson in späterer Zeit, der Königszeit, als schlechtes Vorbild vorangegangen ist. Salomo. Das erste Könige könnt ihr lesen, 11 Vers 1. Da wird das gesagt. Gerade die, mit denen, er hat dann neben der ägyptischen, hat er auch noch moabitische, hat er auch noch hethitische und allerlei mögliche Frauen gehabt, von denen der Herr gesagt hat, ihr sollt euch nicht mit ihnen verschwägern. Macht es nicht. Und Salomo hat es getan. Der nach menschlicher Weisheit betrachtet, größte Weisheit hatte. Übrigens, wie weit bedeutet das, was wir mit unserer eigenen Weisheit kommen? Wenn der mit der menschlich gesprochen der größten Weisheit versagt hat, dann kann es nur Gott in uns tun. Nur als Randbemerkung. Esra, Nehemia, vor welchem Problem stehen die? Wisst ihr das? Esra 9, Esra 10, Mischehen. Mischehen. Ganz viel, wo es schon vermischt ist, wo ein Einheitsbrei geworden ist. Und bis dahin, dass sogar eine Maßnahme ergriffen wird, wo wir sagen, es ist eigentlich nicht Gottes erster Wille, dass Ehescheidung passiert. Ja? Also die wurden getrennt, weil es so viel war, weil so eine massive Vermischung schon stattgefunden hat. Es ist etwas, was sich durchs ganze Alte Testament hindurchzieht. Und wenn wir die Propheten durchgehen, findet sich dieses Thema genauso wieder. Was war der Grund für die Isolation? Warum hat Gott gesagt, ihr müsst euch abtrennen? Warum hat Gott diese Trennung erstmal geschaffen? Wir haben es jetzt gerade eben gesehen. Wegen Götzendienst, wegen Unzucht, wegen all diesen Dingen. Wegen dem ganzen Abfall, der dann in Israel stattfinden wird. Das ist der Grund. Und bis ins Neue Testament hinein, wenn wir bis ins Neue Testament hinein vordringen, was stellen wir dann fest? Das ist interessant. Die ganze Zeit über hat es eigentlich nicht funktioniert, bis wir ins Neue Testament kommen, dann hat langsam etwas stattgefunden. Mit Sicherheit durch die Vertreibung nach Babylon und durch all diese anderen Dinge hat etwas stattgefunden. Wie war das Verhältnis zwischen Juden und Heiden, bis wir ins Neue Testament kommen? Oh, das ist anders geworden. Ne? Wie war ein Jude auf einen Römer zu sprechen? Oh, ist das gut, oder? Und zu den übrigen Nationen. Welche Synonyme gibt es für Heide im Neuen Testament? Welche Synonyme könnte man dafür verwenden? Also jetzt nicht einer aus den Nationen oder so, oder Grieche oder sowas, das ist das gleiche Wort, das sind jetzt wortwörtliche Synonyme. Aber welche Wörter werden in einer Linie mit denen gebraucht, mit den Heiden? Weiß einer? Nein, ich meinte eher in diese Richtung. Sünder, Zöllner und Heide. Das ist das Gleiche eigentlich fast. Ja? Ist dieselbe Kategorie. Galater 2, Vers 14 sagt Paulus so. Im Augenzwinkern eigentlich zu Petrus. Ja? Petrus, ja, wir sind ja nicht Sünder aus den Nationen. Gell? Wir sind ja Juden. Gell? Und dann hat er da eine ganze Argumentation mit ihm. Aber das ist das Denken, was so tief drin war in ihnen. Wir sind die Juden, wir sind die Auserwählten. Es ist aber in einem gewissen Sinne richtig, oder? Aber was hat sich damit hineingeschlichen? Nicht einfach nur eine Abtrennung, in dem Sinne, kann nicht Freundschaft mit ihnen zu schließen. Das ist das Problem, versteht ihr? Es geht darum, dass man Freundschaft mit ihnen schließt und eins wird im Inhalt des Glaubens mit ihnen. Seht ihr, das ist das Problem. Das ist dasselbe, womit wir als Christen zu kämpfen haben, oder? Paul sagt nicht, dass wir keine Gemeinschaft mit irgendeinem mit den Götzendienern und Ehebrechern in dieser Welt haben dürfen. Sonst müssten wir ja hinausgehen aus der Welt, sagt er. Müssten wir sagen, goodbye, tschüss, ich bin dann mal weg. Das geht nicht. Aber der Punkt, die Absonderung betrifft den Inhalt des Glaubens, betrifft die Sünde, in der sie leben. Von der müssen wir uns distanzieren. Aber was ist bis ins Neue Testament hinein passiert mit dieser Haltung? Es war Hochmut, oder? Arroganz. Wir sind hier oben, ihr seid ganz weit unten. Das Problem war die Arroganz. Als jetzt dann Christus aufgetreten ist, passiert etwas sehr, sehr Interessantes. Lass uns mal aufschlagen, Matthäus. Eine Wende passiert so langsam. Eine Wende. Matthäus 8. Das ist, wo der Hauptmann zu Jesus kommt, der einen Knecht hat, der sterbenskrank ist. Und er kommt zu Jesus und diese ganze Unterredung führt dazu, dass Jesus ihm ein erstaunliches Zeugnis ausstellt. Vers 10, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgen, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so einen großen Glauben gefunden. Das ist wie eine Backpfeife. Das darfst du nicht sagen. Ja, schau dir doch die ganzen an, die Pharisäer und alle. Die sind doch, also was ist der Hauptmann dagegen? Jesus sagt, oh, ich habe keinen Glauben gefunden, so wie der hat. Ganz Israel. Und was er jetzt hier sagt, schau mal. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen. Was heißt von Osten und Westen? Von überall her. Von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches, das ist das Volk Israel, werden hinausgeworfen, die äußere Finsternis. Da müssen wir natürlich wieder von unserem ganzen, von allem, was wir schon erarbeitet haben, sagen wir nicht, das ist das komplette Volk Israel, aber die, die ihn abgelehnt haben. Johannes 1, 11, 12 haben ihn abgelehnt, aber so viele ihn aufnahmen. Jesus sagt, und das ist die nächste Backpfeife, die erste kam rechts, die zweite kommt links. Das ist unfassbar, oder? Es werden viele kommen, von Osten und Westen, und die werden mit Abraham und mit Isaak und mit Jakob, werden sie am Tisch liegen. Was bedeutet das? Sie werden das Reich erben. Sie werden die ewige Herrlichkeit bekommen, zusammen mit denen. Aber die, die eigentlich dafür vorgesehen werden, sozusagen, ja, wenn wir es anschauen, wer sind die naheliegendsten? Ja, das sind alle ihre leiblichen Nachkommen. Sagten, viele von denen werden sich davon ausgeschlossen finden. Schauen wir weiter, Matthäus 21. Und wir gehen nicht alles hier durch. Wir könnten in Kapitel 22 gleich weitermachen. Aber hier in Kapitel 21, schaut mal, das ist mit den Weingärtnern, gell? Das Gleichnis. Und Jesus sagt hier in Vers 22, Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, Matthäus 21, 42, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieses zum Eckstein geworden, von dem Herrn her ist er dies geworden, der ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Das nächste, wo, bam. Wie kannst du das sagen? Wie kannst du das sagen? Es wird einer Nation gegeben werden. Also Jesus hat schon ein paar Sachen auf den Tisch gelegt, wo für sie sehr, sehr krass und herausfordernd waren. Für uns klingt so normal, gell? Es ist alles andere als normal für die damals. Und wenn wir weitergehen jetzt bis ganz ans Ende, Matthäus 28, Vers 19. Was heißt es da? Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, gell? Das ist ja normal, gell? Es ist überhaupt nicht normal. Jesus schickt sie hinaus und sagt, geht und macht alle zu Jüngern. Wenn wir jetzt weiterschauen, und es geht hier da ganz, ganz wichtig, nochmal, will ich betonen, Jesus sagt nicht, ihr könnt jetzt einfach zu den Nationen hinausgehen und ihre Götter anbeten und in ihren Wegen folgen. Das nicht. Aber was jetzt getan wird, ich will es an einem Bild sagen. Es ist, vorher ist da eine Tür und die ist verschlossen. Und da steht kein Zutritt, wie es beim Tempel gewesen ist. Ja? Kein Zutritt. Nicht näher kommen. Pass auf. Es könnte lebensgefährlich werden. Die ist zu. Und wir als Nationen, wir stehen draußen. Und was Jesus jetzt macht, ist, er macht von innen die Tür auf und sagt, die dürfen kommen jetzt. Sie dürfen kommen. Das war schlimm, was Jesus da gemacht hat, in Augen der Juden. Und es war sogar für die Apostel war das sehr, sehr schwer zu verdauen. Oder haben sie sofort gesagt, nachdem Jesus gesagt hat, geht nun hin, gut, er hat gesagt, sie sollen warten, bis der Geist kommt, aber
Nachdem der Geist gekommen ist, sind sie sofort aufgebrochen, gell? Und zu allen Nationen hingegangen und haben sie zu Jüngern gemacht. Absolut nicht.
Wenn wir die Apostelgeschichte jetzt anfangen durchzufliegen, sehen wir in Kapitel 1, Vers 1, da heißt es: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, wiederholt es, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr könnt euch vorstellen, ein Stein ins Wasser geworfen, gell, und der zieht Kreise. Größerer Kreis und größerer Kreis. Das ist das, was Jesus hier beschreibt. Das Programm ist aufgestellt, oder? Es ist vor sie gelegt, es ist klar, die Agenda ist klar. Aber es funktioniert nicht am Anfang. Sie bleiben alle in Jerusalem, sie bleiben alle an Ort und Stelle, und es müssen einige Dinge passieren. Stephanus wird getötet. Eine Verfolgung entsteht. Dann heißt es, und sie zerstreuten sich alle, überall hin. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 4, und die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Halleluja. Das Wort wird weitergebracht und weiter gepredigt. Sie werden nicht nur verfolgt und dann haben sie sich irgendwo verkrochen, sondern sie verkündigten das Wort. Und dann kommt einer, ein Philippus, aber geht hinab in eine Stadt Samarias und predigte. Und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achten darauf, kommen zum Glauben. Was passiert? Die Apostel müssen extra hier runterkommen, nach Samaria, und untersuchen, kann das tatsächlich sein? Samaria! Wir dachten eigentlich die Juden. Ja, das ist, ja, tatsächlich auch. Und Gott bestätigt es, indem er den Heiligen Geist auf sie ausgießt. Sichtbar. Also sichtbar, indem, dass sie dann anfangen, in Sprachen zu reden. Ja. Und dann sehen wir, wenn wir weitergehen, also Samaria ist die Tür geöffnet. Wow, ist ja schon mal wirklich sehr interessant. Übrigens, dann kommt der Kämmerer aus Äthiopien. Der Nächste, der war schon eigentlich ein Heide, oder? Ja, aber der ist ja gleich wieder nach Hause, gell? Dann ist nicht so schlimm. Er war eigentlich ein Heide und dann auch noch Eunuch. Geht gar nicht. Steht im Alten Testament, der darf nicht. Darf nicht zum Volk Gottes gehören. Darf doch. Und dann nimmt Jesus sich Zeit, Petrus zu erziehen, oder? Kapitel 10. Kennt ihr die Begebenheiten Kapitel 10? Blättert einfach um und schaut, was da geschrieben steht. Der Hauptmann Cornelius. Kennt ihr das? Mit dem ganzen Tuch, was herunterkommt. Warum das ganze Spektakel? Warum das ganze Spektakel? Weil Petrus es verstehen muss. Weil er lernen muss, das Evangelium ist sogar auch für die Nationen. Die dürfen es auch haben. Und er wundert sich, gell? Dann da predigt er das Evangelium und der Heilige Geist fällt auch auf sie. Gibt's doch nicht. Er muss sich verteidigen. Kommen die anderen Apostel und sagen, was hast du da gemacht, Petrus? Gibt's doch nicht. Kapitel 11. Und dann sagt er, wer bin ich, dass ich Gott wehren könnte? Wer bin ich, dass ich sagen würde, Gott, was machst du da? Was kann ich denn tun? Okay, dann beruhigen sie sich langsam. Dann hat also Gott auch den Nationen geschenkt. Wer meint, das ist alles gut? Ist alles gut? Ist noch nicht alles gut. Apostelgeschichte 15, warum treffen sie sich? Ja, okay. Ist ja schön, wenn die Nationen jetzt mit dazugehören dürfen. Aber zu welchen Bedingungen? Was sind die Bedingungen? Es kann ja nicht einfach, die können ja nicht einfach jetzt so dazukommen. Hallo, schau mal. Wir haben Beschneidung, wir haben das Gesetz. Die können jetzt nicht einfach so Teil des Volkes Gottes sein. Da müssen sie sich halt auch beschneiden lassen. Dann ja. Dann okay. Was ist das ganze Thema jetzt von Kapitel 15? Welche Bedingungen? Was müssen die Nationen tun, um Teil des Volkes Gottes zu sein? Schwere Hochzeit, gell? Bringt man einfach hier nicht zusammen, gell? Und dann machen sie hin und her. Jakobus trifft ein Urteil und sagt, also gut, schaut mal. Vers 19, Apostelgeschichte 15, Vers 19. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen. Oh, gut. nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben. Und dann steht ein paar Dinge auf. Schauen wir gleich nochmal, halte den Finger da dran. Schauen wir gleich nochmal, was er da schreibt. Es war eine sehr, sehr, sehr mühsame Geburt. Und wenn wir schauen durch die Geschichte, wenn wir weiter gucken, wie viel Mühe hatten die Juden zu akzeptieren, dass die Nationen genauso dazugehören. Petrus selber. Erinnert ihr euch? Galater 2. Petrus und Paulus treffen zusammen. Zwei so, ne? Das ist diesmal 1:0 für Paulus. Weil Petrus daneben lag. Warum lag er daneben? In Galater 2, Vers 14 können wir auch nochmal aufschlagen. Zeigt es nochmal. Schau mal. Kapitel 2, Vers 14. Als ich aber sah, dass sie, und das ist die, die da zusammen gewesen sind, Judenchristen, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allem. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Er hat jetzt einen Kompromiss eingegangen, hat wie die Nationen gelebt hier an einer Stelle, ja, und sagt, und warum versuchst du aber an anderer Stelle immer noch die Nationen zu zwingen, jüdisch zu leben? Es war immer noch so tief drin, dass es unterschwellig immer noch durchkommen wollte. Aber sie müssen ja schon wenigstens die Feste einhalten. Weißt du? Oder irgendwas, verstehst du? Paulus sagt, nein, ist doch ganz klar beschlossen, ist doch ganz klar dargelegt und ausgemacht. Und jetzt, durch das ganze Neue Testament hindurch, sehen wir was für ein Bestreben und was für ein Bemühen der Apostel. Diese Hochzeit, die geschlossen ist, zu gucken, dass es nicht wieder zu einer Scheidung kommt. Zu bezeugen, dass da eine Einheit da ist zwischen Juden und Heiden und dass die nicht kaputt gemacht werden darf. Durch das ganze Neue Testament hindurch. Und warum ist das wichtig? Weil eben heute häufig gesagt wird, Gott hat zwei Völker. Das eine ist Volk Israel und die eine ist die Gemeinde. Und ich sage, aber was versucht die ganze Zeit das Neue Testament zu machen? Permanent. Zu sagen, sie gehören zusammen. Es ist eins. Und was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht scheiden. Ich weiß, es ist in Bezug auf die Ehe gesagt, das gilt aber trotzdem. Und es zieht sich wirklich durch das ganze Neue Testament hindurch. Apostelgeschichte 15 nochmal, wenn ihr den Finger drin gelassen habt, seid ihr schneller. Da schreiben sie dann etwas, sondern schreiben, dass sie sich nicht, sie sollen sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, von der Unzucht, von dem Erstickten und vom Blut. Hä? Zweites Gesetz jetzt nochmal, oder was ist das? Also, ich weiß nicht. Ich weiß, aber es ist erstmal komisch, gell? Jetzt halt noch so die vier Sachen, gell? Übrigens, wir hätten eher gedacht, jetzt kommen 10 Gebote vielleicht, gell? Nee. Also diese vier Sachen. Warum denn? Schaut mal, es wird eine Begründung gegeben. Vers 21. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Also, es ist in dem gleichen Sinne, schlagt sich auf, aber 1. Korinther 10, Vers 32. Vers 32. Seit 1. Korinther, was habe ich gesagt? 1. Korinther 10, Vers 32. Seid unanstößig, und so schreibt er zu vielen, die auch aus den Heiden kommen, seid unanstößig sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Für wen sollen wir den äußeren Dingen nach keinen Anstoß legen? Ich meine, durch das Evangelium kommt ein Anstoß, okay? Aber durch diese äußeren Dinge sollen wir wem keinen Anstoß geben? Auch den Juden übrigens. Dass sie nicht sagen, oh, guck mal, wie die leben, und da können wir. Und das ist das, was Paulus oft klar macht. 1. Korinther 8, 1. Korinther 10, Römer 14, Römer 15. Er sagt, wenn du weißt, dass da einer da ist, ja, dann kannst du das nicht einfach darüber hinwegsehen. Insbesondere natürlich, wenn es ein Bruder ist. Aber hier wird beschlossen, schau mal, weil in jeder Stadt eine Synagoge da ist, wo Mose gepredigt ist, wo Juden da werden. Deswegen achtet bitte auf die, weil es so weit verbreitet ist, achtet bitte auf diese Dinge. Und das ist kein neues Gesetz, denn an anderer Stelle geht es genau um das Essen von diesem Götzenfleisch, Verunreinigung der Götzen. Wenn ihr an anderer Stelle in der Apostelgeschichte lesen, heißt es Götzenopfer. Ja? Der Christ ist grundsätzlich frei, das zu tun, aber um der Juden willen nicht. Also da, wo er in einer Situation steht. Das ist sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar. Und dann geht es weiter. Schaut mal, der Römerbrief. Wie oft spricht der Römerbrief davon? Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, oder? Es ist permanent. Es ist permanent. Ich habe hier eine Reihe an Stellen aufgeschrieben. Römer 1, Vers 14. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen. Sowohl Weise als auch Unverständig bin ich ein Schuldner. Aber gleichermaßen. Vers 16. Ja, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und jetzt geht der Römerbrief durch. Ab Kapitel 2, Vers 9 geht es ganz intensiv um dieses Thema. Bis Kapitel 3, Vers 31. Also bis zum Ende von Kapitel 3. Dann Kapitel 9 bis 11 sowieso. Kapitel 14 und 15. Es geht die ganze Zeit darum, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Beiden. Okay? Wer müde wird von den vielen Stellen, spitzt einfach die Ohren oder schreibt sie euch auf. 1. Korinther, 1. Korinther Kapitel 12. Was sagt er da in Vers 13? Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Sie sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wie viel heilige Geiste hat Gott gegeben? Einen einzigen. Sowohl für Juden als auch für Heiden. Galater 3, Vers 28, ihr kennt das. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Frei, da ist nicht Mann noch Frau. Und ihr seid alle einer in Christus. Er hat sie eins gemacht. Er hat sie eins gemacht. Galater, nur mal ein bisschen weiter blättern. Und ich lese nur wirklich einige davon vor, damit ihr seht, was für ein Bemühen da ist von den Aposteln. Was für ein Kampf, was für ein Ringen. Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Es spielt keine Rolle, ob du beschnitten bist oder nicht beschnitten. In Christus. In Christus hat nur was Kraft? Der durch Glaube wirksame, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Das ist das Entscheidende. Kapitel 6, Vers 15. Paulus schließt seinen Brief ab und wollte sagen, falls ich noch nicht gesagt habe übrigens, falls ich noch nicht oft genug gesagt habe, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das gilt etwas. Das ist das Entscheidende. Kolosser 3, Vers 11. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Also mal, Kolosser 3, 11. Mal um Mal um Mal um Mal betont er es. Sie gehören zusammen. Gott hat aus ihnen eins gemacht. Und statt eben eine künstliche Trennung zu machen und sagen, so, okay, da gehört der eine hin, da gehört der andere hin, bezeugen sie diese Einheit. Und in zwei Texten wird es noch sehr, sehr, sehr übermäßig deutlich. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. Diesen Text möchte ich mit euch noch drüber gehen, damit wir erfassen, um was es in diesem Text geht. Nur erfassen, um was es geht. Und zu schauen, was lehrt Paulus, was zeigt Paulus. Haben wir ein Volk Gottes oder haben wir zwei? Epheser 2, Vers 11. Davor schreibt er über all die herrlichen Segnungen, die wir in Christus bekommen haben. Es ist ein Ausbund an Segen Gottes. Und jetzt kommt er, aber er sagt, es war nicht immer so. Es war nicht immer so. Und das ist so wichtig. Ich hoffe, dass ihr jetzt aufmerksam seid. Du fragst die ganze Zeit, ja, was hat das mit mir zu tun? Was hat ein Haufen mit dir zu tun? Wollen wir mal lesen. Es war nämlich nicht immer so. Es war nicht immer so. Was sagt er jetzt hier? Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst, was heißt einst? Früher. Zu einer früheren Zeit. Früher einmal. Also, er spricht von der Vergangenheit. Deshalb denkt zurück an eure Vergangenheit, sagt er. Ihr Nationen, dem Fleisch nach. Unbeschnittene, genannt von der sogenannten Beschneidung, dem Fleisch mit Händen geschieht. Also er besagt, was die äußeren Dinge anbelangt, wart ihr Heiden, wart ihr abgetrennt vom Volk Gottes, wart ihr weit weg. Und das waren wir alle, ihr Lieben. Wir sind damit gemeint. Also nach dem, von unserer äußeren Herkunft her waren Nationen. Und was war unser Zustand damals? Schaut mal, was hier jetzt, was jetzt hier gesagt wird. Welche Konsequenzen hat es, aus den Nationen zu sein? Schaut mal, was ihr hier alles beschreibt. Zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Fünf Aspekte. Wisst ihr, was das bedeutet? Was bedeutet es, ohne Christus zu sein? Also ich meine, das Volk Israel hatte den Christus auch lange Zeit nicht, aber sie hatten die Hoffnung und die Verheißung auf einen Christus. Was bedeutet es, ohne Christus zu sein für die Nation? Ja, ohne Rettung, ohne Erlösungsmöglichkeit. Ohne Christus bedeutet ohne Hoffnung und ohne Hoffnung auf Rettung, ohne einen Retter. Ohne das Bürgerrecht Israels. Was für ein Vorrecht hatte das Volk Israel? Sie durften Teil dieser Nation Gottes sein. Sie hatten einen Pass Gottes, einen Pass, ich gehöre zum Volk Gottes. Ja, das war ihr Privileg. Gott hat sie auserwählt, er hat sie herausgerufen. Aber was war mit den ganzen Nationen? Er zeigt nochmal die Trennung hier auf, oder? Ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Du warst fremd davon. Du warst weg. Du hattest damit nichts zu tun mit diesem Bürgerrecht Israels. Du hattest keine Aufenthaltserlaubnis in der Nähe Gottes. Überhaupt nicht. Was sind die Bündnisse der Verheißung? Gott hat Bünde mit seinem Volk geschlossen und hat ihnen Segen verheißen. Massiven Segen. Was war mit den Nationen seither? Sie waren davon ausgeschlossen. Keine Rolle dafür gespielt, kann man sagen. Es gibt immer so kleine Hinweise, gell? Wenn wir jetzt gründlich das Alte Testament lesen. Und so. Aber warte, am Ende der Tage. So, da merken wir das. Aber grundsätzlich, die Nationen waren weg davon. Gott hat, welche Bündnisse hat er mit den Nationen geschlossen? Wie viel hat er mit seinem Volk Israel geschlossen? Wie viel mit den Nationen? 5 zu 0, ja, oder wie auch immer. Ja, also Abraham, David, ja, das ist am Sinai, hat er auch einen Bund mit ihnen geschlossen. Also sie haben die Bündnisse, sie sind mit Gott in einer Beziehung. Wenn ich sage, in einer Handelsbeziehung, aber das sind Bünde, ja, sie regeln eine Beziehung. Und die Bündnisse der Bibel sind noch viel herrlicher, weil sie verheißen einen Segen. Aber die Nationen sind weg davon. Nee, ich habe da nichts zu schaffen. Und ihr, was ist das Nächste? Und ihr hattet keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Ihr Lieben, ihr lebt euer ganzes Leben hindurch. Ihr habt vielleicht Hoffnung, aber was meint ihr damit? Ihr habt keine begründete Hoffnung. Ihr habt keinen Grund, eine Hoffnung zu haben, eine gute Hoffnung. Warum? Weil wir es verwirkt haben. Keine Hoffnung. Was für ein Zustand. Und natürlich, was aus all dem heraus folgt, ohne Gott. Ohne Gott zu sein. Weg von Gott zu sein. Und nicht nur das, an anderen Stellen lesen wir Feinde Gottes gewesen. Stellt sich das vor, in was für einer Lage. Und wie ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, das sind nicht Namenlose. Ihr könnt euren Stammbaum entsprechend weit zurückverfolgen, dann werdet ihr finden. In eurer Linie. Denkt daran, dass ihr aus diesen Nationen gekommen seid. Ich weiß nicht, wie weit jeder einzelne von euch zurückgehen muss. Aber das war genau dieser hoffnungslose Zustand. Vielleicht musst du nur bei deinem Nachbar gehen und klingeln. Da findest du schon einen. Hoffnungslos. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Ausgeschlossen von allen Segnungen. Wir könnten diese Liste, die Paulus hier macht, übrigens noch erweitern. Kapitel Römer 3, Vers 1 sagt Paulus so: Ja, was ist denn der Vorzug des Juden? Ja, zuallererst sind ihnen die Aussprüche, fehlen jederlei Hinsicht, sagt er. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Sie haben das Wort Gottes. Ist das ein Privileg? Ja, schon. Wahnsinnsprivileg. Wie viel hatten wir vom Wort Gottes, wir Nationen? Nichts. Kein Buchstaben. Kein Buchstaben. Stell dir vor, es ist, wie viel wurde geschrieben auf dieser Welt? Massiv. Wie viel Fläche könnte man mit Büchern füllen? Mit unterschiedlichen Titeln. Wahnsinn. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Jeder meint, er hat irgendwas Schönes entdeckt. Wie viel Wort Gottes? Und wo konzentriert sich's hin? Wahnsinn. Ausgeschlossen davon. Andere Stelle in Römer 9. Wollen wir nachher noch kurz reinspickeln. Mal sehen. Eigentlich nicht. Da sagt er, sie haben sogar den Messias, ja, aus denen sogar den Fleisch nach der Messias ist. All diese Dinge, werden viele, viele Dinge noch aufgezählt. Was für Privilegien sie alles haben, was wir nicht haben, gehabt haben. Was ist jetzt das Entscheidende? Mit Christus am Pfingsten ist alles anders geworden. Ist alles anders geworden. Schaut mal. Vers 13, Epheser. Ich bin schon wieder in der Bibelblätter, glaube ich selber. Epheser, Kapitel 2, Vers 13. Jetzt aber, schaut, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, es hat mit Christus zu tun, seht ihr das? Nicht jetzt einfach so, es hat mit Christus zu tun. Jetzt aber seid ihr in Christus Jesus, die ihr einst fern war, durch das Blut des Christus nahe geworden. Ja, was bedeutet nahe? Jetzt vorher standen sie 1 Kilometer vor der Tür, jetzt stehen sie 1 Meter vor der Tür, oder was? Nein, das heißt es nicht. Es heißt, dass sie jetzt da sind, dass sie genauso da dabei sind, dass sie Zugriff auf all diese Dinge haben. Erst waren sie weit weg, jetzt sind sie Teil dessen. Schaut mal, was er jetzt sagt. Denn er ist unser, das heißt Jesus. Denn Jesus ist unser Friede. Er hat aus beiden, aus welchen beiden? Er hat aus Juden und aus Heiden. Im Glauben, in Christus, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Durch das, was Christus auf dieser Erde gewirkt hat, durch sein Leiden, durch sein Tod, hat er das, was dazwischen stand und was getrennt hat, hat er beseitigt. Was war denn das, was dazwischen stand? Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Er hat es eingelöst, er hat es erfüllt, er hat die Forderung auf die Seite geschafft und auch als Lebensregel, als Ausrichtung, als unser Maßstab, ja, das haben wir in der Bibelstunde ausführlich betrachtet. Er hat das beseitigt, wozu? Um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Wie viele Menschen Gottes gibt es? Wie viele Völker Gottes gibt es? Eins in Christus! Eins! Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen. Wir sehen schon, die meisten von den Ephesern waren auch aus den Heiden. Euch den Fernen, jetzt bin ich hier verrutscht, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So, was ist ein Endergebnis davon? So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, nicht mehr ausgeschlossen, sondern Mitbürger der Heiligen. Wer ist damit gemeint? Mitbürger der Heiligen. Wer sind diese Heiligen? Das ist der Überrest Israels. Das sind die Gläubigen aus dem Volk Israel. Ihr seid mit denen Mitbürger, Miterben mit denen. Und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. Sagt, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Deswegen, sagt er, bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Welches Geheimnis? Welches Geheimnis denn? Wie ich es oben kurz geschrieben habe. Ah, können wir nachlesen, welches Geheimnis. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Dass in anderen Geschlechtern, das heißt zu früheren Zeiten, den Söhnen der Menschen, das heißt einfach der Menschen, nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Jetzt können wir sagen, Paulus, vielen Dank, dass du es nochmal zusammenfasst. Welches Geheimnis denn? Welches Geheimnis denn? Die Nationen sollen nämlich miterben, Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Was war vorher nicht? Teilhabe an den ganzen Verheißungen, Teilhabe an den Bündnissen, Teilhabe an all dem Segen Gottes. Was ist das Geheimnis, was vorher nicht klar war, was vorher man nicht gesehen hat? Dass die Nationen auch dürfen, dass sie auch dazukommen können. Dass die Tür für sie offen steht. Und dass Gott aus den zwei Verfeindeten eins gemacht hat. Eins. Und ihr Lieben, wenn wir uns mit der Endzeit beschaffen, dann müssen wir die, all diese Dinge mit berücksichtigen. Die Endzeit ist nicht ein separates Kapitel unseres Glaubens für sich. Das wird oftmals so abgekoppelt und so, das ist aber nicht wahr. Das hat massiv mit dem Evangelium, mit allem zu tun, was uns die Apostel lehren. Ist kein Spezialgebiet. Wie oft habe ich es gesagt, die Endzeit hat begonnen, seit Jesus da ist. Das betrifft all diese Dinge. Jetzt, wenn ihr Römer 11 lesen mögt, ich würde es nur einen ganz kleinen Abschnitt daraus rausgreifen, wo Paulus aber genau dasselbe bezeugt. Und er verwendet hier ein Gleichnis vom Ölbaum. Das habt ihr schon alle mal gehört. Okay? Der Ölbaum. Der Ölbaum, für wen steht der? Das Volk Israel. Ja? Das Volk Israel. Was ist jetzt passiert? Hier Vers 17, schau mal. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind, und du, er spricht jetzt zu den Heiden wieder, und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und Fettigkeit des Ölbaumes mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Er sagt, werd nicht hochmütig. Komm nicht auf die Idee zu sagen, ha, ja, klar, Volk Israel, tschüss. Okay. Haben wir, ist Zeit vorbei. Nein, sagt er, nein. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, ja, aber die Zweige sind rausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Seht ihr, kaum haben wir dafür geeifert, dass sie eins sind, kommen jetzt die Nationen auf einmal auf die Idee, die Juden gehören nicht mehr dazu. Die ganze Zeit geht es irgendwo auf einer falschen Seite vom Pferd herunter. Sagt, nein, rühme dich nicht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, würde er auch den nicht schonen. Brauchst du nicht denken, nur weil du jetzt Teil der Gemeinde bist, weil du jetzt in einem gewissen Sinne Anteil hast an diesen ganzen Segnungen. Das Einzige, was dich in diesem Baum, wodurch du in diesem Baum bist, ist der Glaube. Das Einzige. Wenn bei dir sich erweist sollte, dass du genauso ungläubig bist. Was meinst du, wird Gott mit dir machen? Johannes 15, genau dasselbe, wird hinausgeworfen. Ihr Lieben, nochmal, wie viele Ölbäume gibt es? Zwei, gell? Zwei, oder? Ein Jude, eine Heide, oder? Es ist ein Ölbaum. Es ist ein Ölbaum. Und in diesem wird ausgepfropft, eingepfropft, kennt ihr das, oder? Kann so natürliche Zweige rausbrechen und an der Stelle setzt man einen anderen ein und der wächst tatsächlich ran. Das funktioniert in der Praxis. Das ist echt interessant. Aber worum es geht, es ist ein Ölbaum, versteht ihr? Das ist, und was werden die unnatürlichen Zweige, wessen werden die Teil? Seiner ganzen Fettigkeit, seiner ganzen Fruchtbarkeit, all dem Guten, was dieser Baum gibt, werden sie Teil. So. Was sind die Konsequenzen daraus? Damit will ich abschließen. Ganz wichtig. Das ist für mich eine wichtige Ausrichtung, wenn wir uns mit diesem Thema der Endzeit befassen. Das Volk Gottes,
das eigentliche Volk Gottes, ist nicht einfach nur irgendeine Nation, die sich auf Abraham meinetwegen berufen kann. Es geht nicht um irdische Abstammung. Es ist nicht das, worum es eigentlich geht. Das heißt auch, dass wir nicht sagen können, dass die Juden in irgendeiner Form jetzt unsere Geschwister sind. Nur weil sie von Abraham abstammen und weil wir in einigen Punkten Überschneidungen haben. Leider nicht. Aber es bedeutet für uns, dass wir uns des Zustandes bewusst werden müssen. Nämlich, dass sie genauso Rettung brauchen, wie wir vorher im Gebet schon angeklungen ist. In Römer 9. Wir müssen für sie flehen, ihr Lieben. Wir müssen für sie flehen, dass sie zum Glauben kommen können. An Christus. Sie haben sonst keinen, es gibt keine zwei Heilspläne. Es gibt keinen anderen Weg, wie die gerettet werden können. Deswegen müssen wir für sie beten, genauso wie für die Nachbarn beten und für die anderen beten. Römer 9 heißt es, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wo mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe, unaufhörlichen Schmerz. Er sagt, ich habe gewünscht, selbst verflucht zu sein, von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten. Seht ihr, was für ein Anliegen er auf dem Herz hat? Kapitel 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Ich bitte Gott, rette doch Menschen daraus. Und dann Römer 11 sehen wir es. Gott kann es tun. Er kann jederzeit nehmen, aus dem Volk der Juden, wie auch aus den Heiden, kann nehmen und einpflanzen, welche er will. Das ist das Erste. Wir müssen uns bewusst sein, das Volk Israel, nur als jüdische Nation an sich, ist nicht für uns die Brüder und Geschwister im Herrn. Andererseits, die Gläubigen aus den Juden, das ist nicht so eine Zwischengruppe zwischen den gläubigen Heiden und zwischen den Juden halt. Das ist keine Zwischengruppe, ihr Lieben. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Für die Johannes sagt, sollten wir unser Leben bereit sein zu lassen. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Ganz wichtig. Das nächste, was mehr jetzt, denke ich, auch mit unserem Alltag zu tun hat, ist, was die ganzen Verheißungen des Alten Testaments anbelangt. Wir haben massiv viel davon. Ich möchte euch Mut machen, die sind nicht für irgendeine Nation, irgendein Ende der Zeiten geschrieben, ganz große Teile davon. Das sind eure Verheißungen. Studiert sie. Nehmt sie. Ja, ihr dürft sie haben. Weil wir Teil dieses Volkes geworden sind, weil wir Anteil an ihnen haben, gelten uns diese Verheißungen. 2. Korinther 1, auch diese Stelle dürfte euch nicht unbekannt sein. 2. Korinther 1, Vers 20. Paulus sagt, es ist nicht ja und nein. Es gab den Vorwurf, Paulus sagt, gibt immer Versprechen und dann kommt er doch nicht. Er sagt, nein, das ist genauso mit dem Evangelium, ja. Denn, Vers 19, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, und durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht ja und nein, sondern ihm ist ein Ja geschehen. Es ist eine Zusage geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, in Jesus, ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen. So viele Verheißungen wir haben, wir dürfen sie haben. In Jesus ist eine Zusage geschehen. In Jesus haben wir sie. Wunderbar. Eine Stelle aus, letzte Stelle, die ich lesen möchte. Jeremia 30. Haben wir jetzt, wer im Bibelleseplan unterwegs ist und je nachdem, wie viel ihr mitlest, das war aber auf jeden Fall auch hier mit dran. Schaut mal. Hier steht so geschrieben. Und sein, das heißt, des Volkes Gottes, 30, Vers 21. Jeremia 30, 21. Und sein Mächtiger wird aus ihm selbst sein und sein Herrscher aus seiner Mitte hervorgehen und ich will ihm Zutritt gewähren und er wird mir nahen. Wer ist das, der Gott naht? Wer ist der Hohepriester? Ja, Jesus. Und er wird mir nahen, denn wer ist es, der sein Herz verpfändet, um sich mir zu nahen? Was bedeutet das? Wisst ihr, was das bedeutet, ein Pfand zu geben? Das bedeutet, ich nehme irgendwas so halbwegs Wertvolles von mir, gebe es dem Thomas und sage, okay, dass du weißt, dass ich mein Versprechen einhalte, gebe ich dir mein Autoschlüssel. Was ist, wenn du dein Herz verpfändest? Was ist das Problem beim Pfand? Ja, wenn irgendwas dazwischen kommt und du es nicht einlösen kannst, kriegst du es nicht zurück. Wenn du dein Herz nicht zurückkriegst, wenn du dein Herz verpfändet hast, dann ist es eine große Gefahr, dass du es vielleicht nicht wieder zurückbekommst. Das bedeutet, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Wer wird so wagemutig zu sein, zu Gott zu gehen, sagt er. Wer sonst? Wer sonst? Es gibt nur einen, der das tun kann und der dabei nicht lebensmüde ist. Das ist Jesus. Und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Was wird auch passieren? Parallel, siehe, ein Sturmwind des Herrn, sein Grimm ist hervorgebrochen. Seht ihr, wie Segen und Gericht gleichzeitig? Auf den Kopf der Gottlosen wirbelt er herab. Nicht wendet sich die Glut des Zornes des Herrn, bis er getan hat, bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Schaut mal, dieser letzte Satz, wie herrlich der ist. Am Ende der Tage werdet ihr das verstehen. Wann nochmal? Am Ende der Tage. Wann ist das eingetreten? Seit Jesus gekommen ist. Schön, oder? Wir dürfen das verstehen. Wir dürfen diese Verheißung lesen, wir dürfen es verstehen. Ja, ich weiß, manchmal tun wir es auch noch ein bisschen schwer. Aber es ist, was ich euch Mut machen will, Lieben. Stürzt euch hinein. Es ist wirklich gut und es ist etwas Wunderbares und etwas Schönes. Verzweifelt nicht gleich. Es sind herrliche Schätze zu heben. Und was mir zusammen mit Paulus am meisten auf dem Herzen liegt, ist mein letzter Punkt. Macht euch eure heilsgeschichtliche Position bewusst. Was meine ich damit? Ich habe noch zwei Bilder mitgebracht. Mach mal an, kurz Henry. Unsere heilsgeschichtliche Position sollen wir uns bewusst machen. So, was sagt ihr? Wie findet ihr diese Position? Wie ist die Aussicht? Nicht so gut, oder? Also, es ist kein technischer Defekt, ist alles gut. Ich zeige euch jetzt dasselbe Bild nochmal. Es ist nur etwas, ein Dings hat sich verändert. Nächstes Bild. Ja, man erkennt es ganz schlecht, weil es liegt an unserem Beamer. Aber Sascha erkennt sowieso, weil das ist ein Herz. Könnt ihr es grob sehen? Es ist hier, sind hier Berge, hier läuft ein Weg, hier ist alles voller Wälder. Es ist ein wunderschöner Ausblick. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen beiden Bildern ist? Einmal stehst du da und hast eine Augenbinde vor den Augen und alles ist schwarz. Und du siehst nicht, wo du bist. Und das andere Mal hast du die Augenbinde weg und siehst, wo du stehst. Und sagst, wow, ist das schön, ist das herrlich, ist das wunderbar. Und vorher dachtest du, vielleicht stehe ich gerade in der U-Bahn irgendwo, keine Ahnung. Du weißt es nicht. Ihr Lieben, bist du dir bewusst, an welchem Punkt der Heilsgeschichte du heute stehen darfst? In Christus. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Du darfst Erkenntnis haben. Du darfst dein Wort haben. Du darfst die Bündnisse haben. Du darfst eins sein mit den Vätern. Du darfst Christus haben. Du darfst Zugang zu Gott haben. Du darfst ein herrliches, ewiges Erbe haben. Weißt du, wo du stehst? Das ist das, warum sagt Paulus, dass wir uns zurückerinnern sollen, wie es früher gewesen ist. Weil es früher alles nicht da war. Aber jetzt, Halleluja, es ist da. Das ist das Allerwichtigste für mich, ihr Lieben. Amen. Lasst uns beten.